Deutschlandfunk. Der Tag.
Machtkämpfe, die beschäftigen uns in diesem Mittwoch, den 15. Mai. Deshalb habe ich mir gedacht, gönnen wir uns ein kleines bisschen die Titelmusik von Game of Thrones. Wobei, kleiner Spoiler, in den Machtkämpfen, um die es heute bei uns geht, gibt es definitiv weniger Drachen und wahrscheinlich auch weniger Sex. Wir reden nämlich darüber, wer darüber entscheiden wird, wer den Vorsitz der nächsten Europäischen Kommission übernimmt. Das ist ein Machtspiel, wo eine Seite ziemlich undemokratisch teilweise auch argumentiert. Und wir reden über den Konflikt mit dem Iran und wie wahrscheinlich ein Krieg ist. Vielleicht auch einer aus Versehen. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Große Debatte heute Abend im Europaparlament. Die 6 SpitzenkandidatInnen der europäischen Parteifamilien treten da gegeneinander an, sozusagen. Morgen dann auch nochmal großer Debattenabend im ZDF. Da gibt es erst das Duell zwischen Manfred Weber und Franz Timmermans und danach die kleine Runde mit den anderen KandidatInnen. Und wenn es nach den Mitgliedern des Parlaments geht, die jetzt ja gewählt werden am 26., dann übernimmt ein Nee oder ein Ner dieser 6 den Vorsitz der neuen Europäischen Kommission. Es gibt aber Kräfte, die sehen das ganz anders. Und deshalb sagt Peter Kapern, unser Korrespondent in Brüssel, kommt es nach der Wahl zum Showdown zwischen Parlament und EU-Rat, also den Mitgliedstaaten.
Naja, es gibt ja seit 5 Jahren eigentlich diesen Machtkampf. Damals hat das Europaparlament zum ersten Mal durchgesetzt, dass jemand zum Kommissionspräsidenten gewählt wurde, der vorher Spitzenkandidat einer der großen Parteienfamilien war. Wir wissen, dass Jean-Claude Juncker, der ja bis zum heutigen Tag Kommissionspräsident ist und von der EVP, also den Christdemokraten, stammt. Und das war natürlich ein enormer Machtzuwachs für das Europaparlament. Es war nicht nur ein Machtzuwachs, es war auch ein Transparenz- und Demokratiezuwachs. Denn man darf nicht vergessen, früher wurden Kommissionspräsidenten so ins Amt gehievt, dass sich die Regierungschefs hinter verschlossenen Türen versammelt haben. Dann wurde gekungelt, gefeilscht, gekämpft. Und irgendwann in den frühen Morgenstunden kamen die dann raus und sagten, der und der soll jetzt Kommissionspräsident werden. Warum ausgerechnet der, wie man sich darauf geeinigt hat, ob die Leute in Europa, die ja das Parlament gewählt hatten, den überhaupt wollten, das alles spielte keine Rolle. Und da hat das Parlament vor 5 Jahren gesagt, so soll es nicht mehr weitergehen. Wir stellen Spitzenkandidaten auf. Wie bei der Bundestagswahl in Deutschland, da sagen die Parteien auch, wer ihrer Politiker Kanzler werden soll. Und dieses Prinzip hat quasi das Parlament dem Rat abgerungen, gegen dessen Willen. Und der Rat versucht im Moment, jedenfalls ein großer Teil davon, diese Kompetenz, diese Macht wieder zurückzubekommen. Das haben wir erlebt in den letzten Tagen, als Emmanuel Macron beispielsweise oder Xavier Bettel, der Luxemburger Ministerpräsident, oder auch Charles Michel, der belgische Ministerpräsident, allesamt übrigens liberale Politiker, als sie gesagt haben, wir halten von diesem Spitzenkandidatenkram überhaupt nichts. Mhm. Die Entscheidung gehört in die Hand der Regierungschefs. Wir werden darüber reden. Und was das Parlament da sagt, das interessiert uns nicht. Und meine Prognose ist, dass wir in dem Moment, wo die Wahllokale schließen, im Prinzip läuft dieser Machtkampf jetzt schon, aber in dem Moment, wo die Wahllokale schließen am Sonntagabend, da wird dieser Machtkampf vollends entbrennen. Da wird sich dann innerhalb von möglicherweise 48, 72 Stunden entscheiden, wer dieses Armdrücken gewinnt, Parlament oder Rat.
Also richtiger Showdown dann am 27. Mai. Aber ich verstehe das ehrlich.
Am 28. Man kann es sozusagen schon terminieren. Okay. Denn wir haben in der letzten Woche bei dem Sondergipfel, am 9. Mai, bei dem Sondergipfel der EU in Sibiu erlebt, wie Donald Tusk für den Abend des 28. Mai einen Sondergipfel des Staats- und Regierungschefs nach Brüssel einberufen hat. Ja, und das hat er natürlich gemacht mit der Ansage, da wollen wir eigentlich am liebsten schon festlegen, wer Kommissionspräsident werden soll. Und das Parlament befürchtete da natürlich, die großen Fraktionen jedenfalls, dass das arrangiert worden ist von Tusk, um ihnen jemanden vor den Latz zu knallen, sag ich mal beiläufig, den sie dann zu schlucken haben. Was also macht das Parlament? Das Parlament hat für denselben Tag, den Dienstag, den 28. frühmorgens, jetzt eine Sitzung der Kommission der Präsidenten. Das ist im Prinzip die Sitzung der Fraktionsvorsitzenden oder in Deutschland würde man sagen, der Ältestenrat des Bundestages. Also die haben eine Sitzung der Fraktionsvorsitzenden einberufen und dort, das ist mein Gefühl, werden die festlegen, dass sie zu diesem Spitzenkandidatenprinzip stehen und damit hätten sie die Karte in der Vorhand ausgespielt und der Rat wäre dann dran zu reagieren. Also das Parlament hat gewissermaßen dem Rat ein wenig die Show gestohlen, indem sie gesagt haben, wir treffen uns noch, bevor ihr euch abends zusammensetzt.
Also wir kreisen uns alle den 28. schon mal dick rot im Kalender an, dann wird es richtig spannend. Ich bin aber
ein
bisschen irritiert, weil eigentlich sagen ja alle Beteiligten in diesem Wahlkampf immer wieder, wir wollen Transparenz, die EU als großes demokratisches Projekt. Wieso sagen dann jetzt die Staats- und Regierungschefs oder wieso machen sie eigentlich eher was total Intransparentes und wollen zu diesem intransparenten Verfahren, dass sie den Kommissionspräsidenten oder die Kommissionspräsidentin selber ernennen, wenn es doch eigentlich total demokratisch und transparent wäre, dass das Parlament das macht und einer von den Spitzenkandidaten es wird?
Es geht um Macht, um nichts anderes als Macht. Wer hat den dicksten Ärmel in der Europäischen Union? Welche Institution gibt den Kurs vor? Wer ist der Stärkere? Die Runde der Staats- und Regierungschefs oder immer mehr zunehmend das Parlament? Um diese Frage, um die Entscheidung dieser Frage geht es im Prinzip. Dass das Europaparlament vor 5 Jahren diese Spitzenkandidaten-Idee geboren hat, das war eigentlich ein Affront gegen die Staats- und Regierungschefs. Die hatten sich so schön daran gewöhnt, dass sie jemanden aussuchen konnte, der ihnen genehm war. Da sind ja nicht immer gute Kommissionspräsidenten rausgekommen bei diesem Hinterzimmergeklüngel. Es gab gute Kommissionspräsidenten wie Jacques Delors, aber es gab auch Gestalten wie José Barroso, den Portugiesen an der Spitze der Kommission, der aus dem Nichts auftauchte als Kompromisskandidat und eigentlich seine ganzen Amtszeiten hindurch ein sehr, sehr schlechter Kommissionspräsident war. Ein schwacher jedenfalls. Einer, dem die Staats- und Regierung sagen konnten, was er zu tun und zu lassen hat. Und die Staats- und Regierungschefs haben natürlich die Angst, dass wenn ein Kommissionspräsident mit der Rückendeckung des Parlaments aufmarschiert, dass der ein ganz anderes Rückgrat mitbringt als jemand, den sie im Hinterzimmer ausgekungelt haben und der ihnen zum Dank verpflichtet ist.
Würde jetzt diese Spitzenkandidatenregelung zum Tragen haben, dann ist ja eigentlich der mit den größten Aussichten Manfred Weber. Der ist ein Deutscher. Jetzt hast du gerade gesagt, es geht letztlich auch um Macht und darum, Macht zu behalten oder zu begrenzen. Nun gibt es in Europa viele Akteure, die sagen, Deutschland hat eigentlich schon viel zu viel Einfluss auf die europäische Politik. Spielt also auch das bei der ganzen Kiste so eine gewisse Rolle, dass man einfach einen Deutschen nicht als Kommissionspräsidenten haben will?
Also ich will das nicht ganz ausschließen, dass Länder in der Peripherie, eher kleinere Länder sagen, müssen wir gerade auf der Stelle auch noch einen Deutschen haben. Aber das scheint mir im Moment nicht das wirklich bewegende Moment zu sein. Ich glaube, mit viel, viel mehr Skepsis würde in Europa betrachtet werden, wenn ein deutscher Chef der EZB werden würde. Auch darüber ist ja immer wieder spekuliert worden, ob Jens Weidmann vielleicht Nachfolger von Mario Draghi werden könnte. Ich glaube, das würde viel mehr Abwehrreaktionen in Europa hervorrufen als Manfred Weber, der sich in Europa, jedenfalls im Europaparlament, einen Namen gemacht hat als Brückenbauer. In der Tat, das kann man so sagen, damit geht er ja hausieren. Er hat es wirklich geschafft, diese riesige Fraktion der EVP zur geschlossensten Fraktion im Europaparlament zu machen. Er hat immer wieder für Ausgleich zwischen auseinanderlaufenden Interessen gesorgt. Das ist wahrgenommen worden. Ich kann nicht erkennen, dass es in Europa Angst vor Manfred Weber gibt, um es mal so zu sagen.
Vor 5 Jahren bei der letzten Wahl, da konnte man sehen, dass Jean-Claude Juncker und Martin Schulz als eigentlich Konkurrenten, aber doch in dieser Frage des Spitzenkandidaten und der späteren Besetzung der EU-Kommission ziemlich an einem Strang gezogen haben, sage ich mal. Wie ist denn das jetzt? Gibt es da irgendwelche Bündnisse zwischen Weber und vielleicht auch Timmermans oder den anderen, dass man sich da tatsächlich gemeinsam als Parlamentarier hinstellt und sagt, wir vertreten aber die Position, dass definitiv der Spitzenkandidat Kommissionspräsident werden soll? Also bildet man eigentlich eine Allianz gegen die Mitgliedstaaten oder ist es eher so, dass da jeder auf das eigene Machtinteresse guckt?
Diesmal ist die Lage etwas anders als vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren ging es insbesondere um die Durchsetzung dieser Spitzenkandidatenidee. Und da haben Schulz und Juncker gesagt, egal wie die Wahl ausgeht, einer von uns wird es. Und wir werden uns prima verstehen dabei. Heute sind die Parteien inhaltlich stärker differenziert. Die Sozialdemokraten ringen in ganz Europa um Profil. Die Sozialdemokraten haben einen Kandidaten, den sie mit Hilfe einer progressiven Mehrheit an die Macht bringen wollen. Das hat Udo Bullmann mir gerade noch mal vor einer Stunde erzählt. Da habe ich ihn getroffen. Das ist der Fraktionschef der Sozialdemokraten. Er spricht von der progressiven Mehrheit, also irgendwie eine Mehrheit links der Mitte, weil er sagt, Die EVP hat kein Abonnement auf den Top-Posten in Europa. Aber wenn man dann mit ihm die Sache weiter durchdekliniert, und die Umfragen sehen die Sozialdemokraten ja doch deutlich hinter der EVP, dann sagt er, so oder so, wir stehen hinter dem Spitzenkandidatenmodell. Also da scheint mir die Lage, jedenfalls was EVP, S&D, also die Sozialdemokraten im Europaparlament angeht, die Grünen angeht, da scheint mir die Lage identisch so zu sein wie vor 5 Jahren, dass die sagen, wer nicht Spitzenkandidat war, braucht bei uns gar nicht vorzutanzen, um zum Kommissionspräsidenten gewählt zu werden.
Und die Liberalen?
Ja, die Liberalen spielen ein Spiel, das ist ganz interessant. Guy Verhofstadt, der Fraktionschef der Liberalen im Europaparlament, hatte von vornherein das Ziel, ein Bündnis mit Emmanuel Macron, dem französischen Staatspräsidenten, einzugehen, der ja angekündigt hatte, mit seiner La République en Marche europaweit anzutreten. Das ist jetzt etwas anders gekommen, aber trotzdem, die Macronistas und Verhofstadt haben sich jetzt verabredet, dass sie eine neue Fraktion bilden wollen. Verhofstadt wusste, dass Macron nicht viel von diesem Spitzenkandidatenmodell hält. Warum? Erstens, Macron hatte keinen Spitzenkandidaten zur Hand. Zweitens hat er das Argument vorgebracht, dass ein Spitzenkandidat eigentlich so richtig sinnvoll erst ist, wenn es auch transnationale Listen gibt. Wir erinnern uns an die Auseinandersetzung vor etwa einem Jahr. Diese transnationalen Listen hat ihm aber Angela Merkel bei einem EU-Gipfel aus der Hand geschlagen und hat gesagt, kommt gar nicht in die Frage, machen wir nicht. Und dann hat Macron auf stur geschaltet und hat gesagt, na, wenn ihr nicht meinen transnationalen Listen zustimmt, also der Kandidatur von Parteien über Landesgrenzen hinweg, dann spucke ich euch in die Suppe, was den Spitzenkandidaten angeht. Und jetzt stellt er auf bockig und sagt, mich interessiert dieser ganze Spitzenkandidatenkram nicht. Interessant ist aber, dass er nie ein Wort gegen Manfred Weber gesagt hat. Also ob der am Ende des Tages tatsächlich mit seinen Liberalen dann gegen Weber stimmt oder ob er sich zum Beispiel damit zufrieden gibt, dass vielleicht, jetzt spekulieren wir, ein Franzose der nächste EZB-Chef ist, das werden wir abwarten müssen. Das zeigen die nächsten Wochen.
Und vor allem der 28., du hast es eben schon gesagt, wenn du jetzt wetten müsstest.
Ich habe gewettet.
Nein, wirklich.
Doch, ich habe eine Wette laufen mit einem Kollegen von der Süddeutschen Zeitung, mit dem ich mich sehr, sehr gut verstehe. Das ist der Alexander Mühlauer, der sagt, Webers Chancen sind sehr schlecht. Er ist eigentlich sogar ziemlich überzeugt, dass Weber nicht Kommissionspräsident wird. Ich habe dagegen gehalten. Wir haben gewettet, um eine Tea Time bei Fortnum & Masons in London. Er geht nämlich demnächst nach London als London-Korrespondent, der Kollege von der Süddeutschen. Und ich habe ihm schon versprochen, dass ich ihn da besuchen komme. Und ich habe gesagt, und wenn er tatsächlich recht behält mit seiner Vermutung, dass Weber nicht Kommissionspräsident wird, dann zahle ich die Tea Time bei Fortnum & Masons. Und wenn ich recht habe, dann wird er in den Geldbeutel greifen müssen.
Am Montag, da ist es mir echt kalt den Rücken runtergelaufen. Da gab es Meldungen über 4 Tanker, die im Persischen Golf beschädigt wurden. Sabotage hieß es in den Meldungen. Es war eine ziemlich undurchsichtige Sache und wir wissen auch immer noch nicht, was da eigentlich tatsächlich passiert ist. Es gab allerdings Bilder eines Schiffes mit einem großen Loch im Rumpf und die Vermutung, das könnte der Iran gewesen sein, in welcher Form auch immer. Das ist überhaupt nicht bestätigt, wurde aber eben von vielen sehr schnell angenommen. Und solche Vermutungen, die reichen ja in einer aufgeheizten Situation wie der derzeitigen, um, naja, Schlimmes auszulösen. Die USA, die haben ohnehin schon ihre Truppen im Gebiet verstärkt und zum Teil auch in Alarmbereitschaft versetzt. Heute haben sie zusätzlich BotschaftsmitarbeiterInnen aus dem Irak abgezogen. Und die deutsche Bundeswehr, die hat ihren Ausbildungseinsatz im Irak vorerst auch auf Eis gelegt. Allerhöchste Vorsicht bei vielen Akteuren in der Region und sowohl Iran als auch USA versichern ja immer wieder, nee, wir wollen überhaupt keinen Krieg. Philipp hat letzte Woche schon ausführlich auf die Situation im Iran geschaut. Heute nehmen wir mal ein bisschen die US-Perspektive in den Blick mit unserem Sicherheitskorrespondenten Markus Pindur. Von ihm wollte ich wissen, wieso sich alle Beteiligten da gerade auf einen Krieg vorbereiten, wenn sie doch gar keinen wollen.
Es gibt mehrere Möglichkeiten. Die erste ist, das ist einfach eine Drohkulisse, die da aufgebaut wird von Seiten der USA, mit der man den Iran zum Einlenken zu neuen Verhandlungen bewegen will. Ich halte es für sehr zweifelhaft, dass das funktioniert. Mit der Pistole auf der Brust wird die iranische Regierung sicher nicht verhandeln wollen. Die zweite Möglichkeit ist, es wird dann doch einen Militärschlag geben. Darauf deuten auch diese ständigen Hinweise darauf, dass es glaubwürdige Bedrohungen der amerikanischen Truppen in der Region gebe. Darein passen die Berichte über angebliche Übergriffe auf Schiffe im Persischen Golf, die Pipeline in Saudi-Arabien. Es ist kaum zu bewerten, was jetzt an diesen Berichten dran ist, ob das tatsächlich von iranischen Akteuren ausgeht oder ob das eben Teil eines größeren Ablenkungsplans geht, mit dem der amerikanische Aufmarsch gerechtfertigt werden soll. Da spricht ein wenig für, das muss man ganz klar sagen, das ist ja eine ziemliche Unterstellung, aber das spricht für, dass der britische zuständige General für die Region gesagt hat, dass er keine aktuelle Bedrohungslage sieht. Mhm. Und es ist schon erstaunlich, dass er dafür vom Pentagon so verbal geohrfeigt wurde.
Ja, ich meine, bei all dem, was da jetzt von amerikanischer Seite zu hören ist, denken, glaube ich, ganz viele an das, was die US-amerikanischen Geheimdienste auch immer vor dem Irakkrieg gesagt haben, was da als Begründung rangeholt wurde, um dann einen Krieg zu rechtfertigen, der am Ende, wir wissen das alle, so nicht gerechtfertigt war. Also scheint sich Geschichte gerade wieder so ein bisschen zu wiederholen?
Das werden wir dann sehen, wenn sie sich ereignet. Ich glaube nicht, dass Trump selber ein Interesse hat an einem ausgewachsenen großen Konflikt in der Region. Mhm. Ich glaube, was wir da sehen, ist eine Mischung aus Innenpolitik und Außenpolitik. Trump will gerne als starker Mann dastehen. Und da würde es für ihn zunächst einmal reichen, ein paar Cruise-Missiles in Richtung Iran zu schicken. Ich glaube, auf größere Dinge würde er sich nicht einlassen, schlicht und ergreifend, weil es nicht gut für seine Wiederwahl wäre und weil er einfach nur einen Blick auf sein innenpolitisches Publikum hat. Und jetzt kommt dazu der Sicherheitsberater Bolton, dessen diplomatischer Blütentraum es seit Jahrzehnten ist, das Mullah-Regime zu stürzen. Da steckt aber jetzt kein kohärenter Plan hinter, denn wenn man irgendwie das Regime im Iran, das tatsächlich ja ein großes strategisches Problem darstellt, wir dürfen nicht vergessen, dass der Iran eine äußerst aggressive Außenpolitik in dieser Region fährt, im Jemen, er unterstützt hier Hisbollah, in Syrien an der Seite des Schlachters Assad, also das ist ein ganz großes Problem, aber ob man diesem Problem beikommt mit einer Drohgebärde und vielleicht ein paar Cruise-Missiles, das wage ich doch zu bezweifeln.
Zumal, wenn man einen Krieg anfängt, du hast die Hisbollah schon genannt, die Hisbollah hat diverse Raketen im Libanon stationiert, die sie dann auf Israel schießen werden, woran Trump ja letztlich auch in keinster Art und Weise ein Interesse haben wird.
Die Hisbollah hat 120.000 Raketen, die kommen übrigens aus dem Iran zum Großteil. Das ist ein Riesenproblem. Es wäre ein Riesenproblem, wenn der Iran auch nur zeitweise die Straße von Hormuz abriegelt. Das heißt dann, dass das Erdöl teurer würde weltweit. Das hat Auswirkungen auf das weltweite Wachstum. Also man kann dort mit kleinen Gesten schon viel Porzellan zerschlagen. Ich weiß nicht, was da am Ende bei rauskommt. Das wissen wir alle nicht. Aber ich halte das für ein großes Wabonk-Spiel, das insbesondere Sicherheitsberater Bolton zu verantworten hat.
Du hast eben gesagt, dass Krieg nicht gut wäre für die Wiederwahl von Donald Trump. Da habe ich ein bisschen gestutzt, weil eigentlich würde ich denken, wenn er außenpolitisch einen Konflikt aufmacht, dann kann er unter Umständen von innenpolitischem Versagen ja ablenken. Dann wäre wiederum ein Krieg aber ja was Positives für ihn. Warum hältst du das für schlecht für seine Wiederwahl?
Weil die Stimmung in den USA und unter seinen Anhängern nicht so ist. Ja. Also die USA, die Bevölkerung hat kein großes Interesse mehr an lang ausgezogenen Landkriegen mit Boots on the ground, wie das so schön heißt. Also mit Truppen, die tatsächlich dann irgendwo stationiert werden und dann eben auch fallen können und dann eben auch traumatisiert zurückkommen. Diesen Preis, den empfindet man in den USA als zu hoch und besonders die Anhänger Trumps. Und er hat auch damit immer Wahlkampf gemacht, dass er zum Beispiel sich gegen den Irakkrieg positioniert habe und gegen ausländische Abenteuer sei. Das ist gerade Teil seiner politischen DNA, wenn man das mal so sagen kann. Ich halte das deshalb für ausgeschlossen und vor allen Dingen stellen wir uns vor, wie so ein Krieg aussehen könnte. Es sind noch knapp anderthalb Jahre bis zur Wahl. Wenn der dann tatsächlich noch geführt würde, dann wäre das höchst problematisch für ihn und höchst problematisch für seine Wiederwahl.
Also eigentlich kann keiner Krieg wollen, hast du eben erklärt. Und doch hat man ja so ein bisschen das Gefühl, ist irgendwie gerade schon, es schwingt so mit. Also ich habe auch gestutzt am Dienstag, die SZ hat dick damit aufgemacht, dass die EU vor einem Krieg mit dem Iran warnt. Irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass gerade in ganz vielen öffentlichen Äußerungen immer so mitschwingt, oh, könnte eskalieren. Ich frage mich, redet man damit, wenn man so oft von Krieg spricht, wie wir das jetzt ja auch tun in diesem Gespräch, den Krieg nicht eigentlich sogar ein bisschen her?
Es ist nicht in unseren Händen, es ist auch nicht in den Händen der Europäer, da etwas zu tun. Von daher sind wir da ziemlich irrelevant hier in Europa und bei der EU. Das ist so, das muss man einfach sagen, wir haben das überhaupt nicht in der Hand. Und das ist das eine. Das zweite ist, natürlich birgt diese Konfrontationsstrategie von Sicherheitsberater Bolton große Risiken. Ich habe eben eins genannt, die Straße von Hormuz wird gesperrt. Das zweite hattest du angesprochen mit der Hisbollah. Es gibt noch die Hamas. Also da sind wirklich lauter Risiken, übrigens auch für die amerikanischen Truppen, die in Irak stationiert sind. Denn im Irak gibt es iranische, schiitische Milizen, die gegen die Amerikaner eingesetzt werden könnten, unter Umständen auch gegen die Bundeswehrsoldaten, die oben um Erbil herum stationiert sind.
Also hat eigentlich keiner ein Interesse dran. Es wäre für alle schlecht, aber es könnte einfach trotzdem passieren, quasi so aus Versehen, weil wenn man schon so viele Truppen in Stellung bringt, kann ja eigentlich immer alles passieren.
Ja, es kann eine Menge passieren. Ich halte, wie gesagt, aber einen größeren Konflikt für nicht sehr wahrscheinlich, weil eben alle Beteiligten daran letztendlich dann doch kein Interesse haben. Da wird ein großes Spiel gespielt, ein großes Rad gedreht. Es hat richtige Risiken, aber ich halte einen größeren Konflikt für nicht sehr wahrscheinlich. Es kann natürlich sein, dass diese Drohkulisse aufgebaut wird, um einen kleineren Luftschlag zu rechtfertigen, vielleicht auch einen größeren. Einen richtig großen, ausgewachsenen Krieg kann ich derzeit da für nicht sehr wahrscheinlich halten.
Weil auch niemand Krieg als unmittelbares Ziel hat, sondern es alles eigentlich der Lösung des Konflikts rund um das Atomabkommen dient.
Tja, also dieses Atomabkommen, das hatte man. Dieser Deal war nicht perfekt aus mehreren Gründen. Der Iran bastelt weiter an Langstreckenraketen. Der Iran ist in der Region aggressiv. Das alles wurde von diesem Abkommen nicht adressiert. Aber das wichtigste Problem in der Region, das iranische Atomprogramm, das hat man adressiert, eingehegt für die nächsten 20 Jahre. Und das ist das Grundproblem der ganzen Sache, dass man dieses Abkommen einfach ohne Not aufgekündigt hat. Das hat übrigens ganz klar innenpolitische Gründe, weil Trump zeigen wollte, dass er die Hinterlassenschaft seines Vorgängers Obama demontieren kann. Bei der Krankenversicherung, der Obamacare, hat er es ja nicht gekonnt. Da haben seine Republikaner nicht mitgezogen. Also wollte er zumindest dieses Stück Obama-Politik zum Einsturz bringen. Und das hat, wie wir jetzt sehen, große und weite Folgen.
Also Krieg eher unwahrscheinlich, eine Lösung des Atomkonflikts vielleicht jetzt auch eher unwahrscheinlich. Wir stecken wieder so ein bisschen in der Sackgasse.
Wir sind wieder in dem Zustand, in dem wir waren, bevor es dieses Abkommen gab. Das ist genau die Sache. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass unter den jetzigen Konditionen der Iran weiter an Atomwaffen bauen wird, dass er sich aus dem Abkommen schrittweise oder vielleicht auch ganz sofort zurückziehen wird. Und dann sind wir wieder in der gleichen Situation, in der wir dann vor 4-5 Jahren waren. Und das ist keine bessere Situation, als sie jetzt war.
Der Tag am 15. Mai 2019. Für Fragen, Feedback und Anregungen sind wir wie immer erreichbar unter dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Danke fürs Zuhören. Ciao.